Die ordnende Kraft deines Wanderns ist Karma. Der zweite Angelpunkt indischer Philosophie, der mit dem Ersten zusammen den Wesenskern einer Welt- und Lebensanschauung bildet, die auf der uns fassbaren, höchsten Stufe religiösen Geisteslebens der Menschheit zu liegen scheint. Karma heißt in der nächsten Wortbedeutung die Tat, das Werk. In seinem gewichtigsten Sinne ist es die zwingende, organisch lebendige Aufeinanderfolge alles Wollens und Tuns. Das Folgende, die unvermeidliche Wirkung, die reife Frucht des Vorhergehenden. Diese Aufeinanderfolge, indischem Denken kein blasses Abstraktum etwa, ist Karma. Seine ganze Kraft bekommt es daher, dass es vom Tode unberührt bleibt. Körper und Seele lösen sich auf, aber jegliche Tat im weitesten Sinne des Worts ist unzerstörbar. Sie wird zu immer neuem Tun, sobald sie in neuem Körper, neuer Seele sich offenbaren kann, sei es ein Körper oder eine Seele, wie Götter sie haben, oder wie Dämonen, oder wie Tiere und Pflanzen. Aber schon welcher Art der neue Körper und die neue Seele sein soll, ist eine Frucht des Karma. Die Kluft zwischen Geschöpfen so verschiedener Art, wie die genannten, ist christlichem Denken unausfüllbar, nicht so indischer Weisheit. Gestalt und Name sind im Grunde so unwesentlich, gehen so ineinander über, sind so illusionär, dass dem Vollzug der Idee keinerlei Schwierigkeiten erstehen. Nach dem Tode nehmen das Wissen und die Werke und die neu erworbene Erfahrung die Seele bei der Hand. Die Seele ist hier in der Brihadaranyaka Upanishad noch substanzieller gedacht als etwa in buddhistischen Schriften. Und der Wissende geht den Götterweg, bis er eingeht zu Brahman. Der Werktätige geht auf dem Väterweg ins Lichtreich des Mondes, dann wieder hinab zur Erdenwelt. Die anderen werden als Tiere oder Pflanzen wiedergeboren, die aber einen stinkenden Lebenswandel haben. Für die ist die Ansicht, dass sie eingehen in einen stinkenden Mutterschoß, einen Hundeschoß oder Schweineschoß oder gar in einen Kandalerschoß, die niedrigste Menschenkaste. Gute und schlimme Tat tragen ihre Frucht in der Reiche der kommenden Lebensschicksale. Was habe ich wohl in einem früheren Leben getan, das mich jetzt solches Unglück heimsucht, ist in japanischen Dramen eine oft wiederkehrende Redensart. Und ein indisches Sprichwort sagt, wie unter 1000 Kühen ein Kalb seine Mutter herausfindet, so folgt die früher getane Tat dem Täter nach. Den Täter, das heißt das Bleibende im Wechsel, versucht der buddhistische Philosoph Nagasena in seinem Dialog mit König Milinda, der griechische Menander, durch das Bild der Flamme fein zu veranschaulichen. Wie, o großer König, ist die Flamme in der ersten Nachtwache identisch mit der Flamme der mittleren Nachtwache? Nein, Herr. Und die Flamme der mittleren Nachtwache, ist sie identisch mit der Flamme in der letzten Nachtwache? Nein, Herr. Wie denn aber, o großer König, war die Leuchte in der ersten Nachtwache eine andere, in der mittleren Nachtwache eine andere, in der letzten Nachtwache eine andere? Nein, Herr, an demselben Stoffe haftend hat sie die ganze Nacht gebrannt. So auch, o großer König, schließt sich die Kette von Wesenselementen zusammen. Das eine entsteht, das andere vergeht. Ohne Anfang, ohne Ende schließt sich der Kreis. Darum ist es weder dasselbe Wesen noch ein anderes Wesen, welches sich zuletzt dem Bewusstsein darstellt. Man könnte vielleicht erinnert werden an Fechners Tatenleib, der nach dem Tode fortlebt und wirkt und, nun käme der Einschlag indischen Denkens, von Periode zu Periode sich konsolidiert, verkörpert. Ein neues Leibesleben bildet sich. Geburt und Tod sind Marksteine in diesem Prozess, Wegscheiden im Lauf des Samsara.